Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welt. Mythengelaber.
Hallo Tillmann.
Hallo Uwe. Die Sonne scheint und die Menschen strömen zum Frühlingsfest, haben gute Laune. Lass uns über den Tod reden. Das passt doch irgendwie auch zum Thema Frühling, finde ich. Oder zum Frühlingsfest. Also ich habe mir gerade so, ich habe es in der U-Bahn gerade verstanden, alles. Nee, also Frühling, die Natur erwacht wieder, ist eine Art Wiedergeburt. Und ich hatte gerade den Gedanken, dass es ja eigentlich zwei Weltanschauungen gibt. Das eine ist die lineare und das andere ist die zyklische. Und wenn wir einfach so in die Natur schauen, dann ist ja alles sehr zyklisch. Es ist immer, im Winter stirbt die Natur und im Frühling erwacht sie wieder zum Leben. Nur wenn wir unser eigenes Leben individuell betrachten, dann kommt es uns linear vor. Also am Anfang wird man geboren und am Ende stirbt man. Ja. Wenn man es aber gesamt sieht, dann wird ja auch wieder, werden neue Menschen geboren und es ist ja dann auch wieder ein Zyklus. Und ja, ich habe mich jetzt einfach gefragt, wie oft denkst du über den Tod nach?
Tatsächlich relativ selten, aber ich gebe dir recht, der Tod hängt auf jeden Fall mit der Geburt sehr eng zusammen.
Irgendwie schon. Also ich denke eigentlich auch nicht oft über den Tod nach, wie das sowas Pubertäres auch. Und ich muss leider sagen, dass ich, was das Thema Sterben betrifft, schon die naturwissenschaftliche Ansicht teile. Das einfach, dann ist nichts. Das sind dann Moleküle und es ist nichts mehr. So wie es hat Epikur, glaube ich, auch schon gesagt, wir müssen den Tod nicht fürchten, denn sind wir, ist der Tod nicht und ist der Tod, sind wir nicht.
Genau. Oder Sokrates sagt es ähnlich. Entweder es ist eine einzige Nacht, in der man schläft, dann ist es sowieso okay, weil man ja nichts Schlimmes auch erfährt. Oder man ist gar nichts, beziehungsweise man trifft seine alten Verwandten wieder. Wenn es so eine Art Leben nach dem Tod gäbe, dann wäre es ja auch nicht schlecht.
Ja, wobei, das ist ja also zumindest bei den Christen ja so, dass man das Leben nach dem Tod, ja, je nachdem, ob man jetzt gut war, also kommt man in den Himmel oder man kommt halt in die Hölle. Und da gibt es auch immer den Witz, was soll ich denn im Himmel? Da kenne ich ja niemanden. Meine Kumpels sind alle in der Hölle.
Genau.
Und das macht gar keinen Sinn. Und das ist ja vielleicht auch...
Ja, das ist ja auch sehr moralisch aufgeladen, dann diese, allein schon diese Unterscheidung, wer kommt wohin nach dem Tod. Das ist ja ein Aspekt von diesen, sagen wir mal, Jenseitsvorstellungen, der immer wieder auftaucht, aber manchmal eben auch nicht.
Ja, bei den, soweit ich das weiß, ist es bei den Griechen, kommt so was wie jüngstes Gericht nicht wirklich vor.
Nee, da, also da gibt es dann schon auch so Totenrichter, aber das ist dann eine ältere sagen wir mal, Erzählung, die dann mit einfließt.
Okay. Also genau, wegen Thema Tod, wir wollen ja heute über den Hades reden, wobei ja. Der Hades, die meisten Menschen verstehen wahrscheinlich unter dem Hades die Unterwelt, aber bei den Griechen ist ja der Hades eigentlich erstmal einfach der Gott.
Ja, beziehungsweise man geht davon aus, dass der Begriff Hades eigentlich von dem Begriff für das Haus des Hades kommt, aber es ist auch der Gott tatsächlich, genau.
Ja, und wir hatten ja schon, wo wir über Zeus geredet haben, dass Hades ist ein Bruder von Zeus. Also Zeus hat zwei Brüder, drei Schwestern. Und ich wiederhole einfach nochmal, auch für mich. Also Zeus, Hades und Poseidon haben gelost, wer was bekommt. Und der Hades hat dann eben die Unterwelt bekommen, weswegen er auch nicht im Olymp ist, er ist ja in der Unterwelt. Das hat ihn ein bisschen geärgert.
Ja, das ist das schlechteste Los von allen.
Ja, und was auch aus...
Er ist ja anscheinend auch erbleicht deswegen. Direkt. Zumindest einige Quellen. Dass er deswegen auch so, so eine blasse Farbe hat.
Okay, das wusste ich nicht, dass er eine blasse Farbe hat. Okay. Also das Problem ja an der Unterwelt ist auch, da wollte er auch keine Göttin mit, ist ja so eine Geschichte. Also ja, so, der wollte ja. Da so, kannst nicht so, die sitzen ja alle lieber im Olymp. Deswegen hat Zeus ziemlich viel leichter mit der Frauenwahl. Sollen wir jetzt über Frauen und Hades reden? Oder weißt du noch irgendwelche Eigenschaften? Weil ich finde, der ist so eigenschaftslos ein bisschen.
Also die Frauen, da kommen wir nachher nochmal mit dem Frühling zurück, den genau. du schon angesprochen hast. Der ist da ganz wichtig. Der Hades ist tatsächlich sehr eigenschaftslos. Ich kann vielleicht kurz zusammenfassen, was man so über ihn weiß aus der antiken Kunst auch und der Darstellung. Er wird eben auch unter anderem gar nicht benannt oder als Zeus der Unterwelt. Und seine Darstellungen sind eigentlich so wie Zeus, nur mit den verschiedenen oder mit ein bisschen anderen Attributen. Zum Beispiel hat er oft eine zackige Krone auf, manchmal auch ein Füllhorn, weil er gleichzeitig auch wieder so eine Erdgottheit ist, die für die Reichtümer unter der Erde steht und damit wieder mit der Fruchtbarkeit verbunden ist tatsächlich. Also Krone, Füllhorn. Er hat oft ein Szepter und einen Stab, ähnlich wie der von Poseidon, aber keinen Dreizack, sondern eben nur mit zwei Zacken. Und er hat oft teilweise wird er noch mit einer Kappe dargestellt und er sitzt meistens auf einem Thron.
Und diese Kappe, die war auch irgendwie so, hat er auch relativ am Anfang bekommen, so, und
Die macht unsichtbar. Und übrigens, also als Altphilologe muss ich das jetzt bringen, der Begriff Hades ist tatsächlich ursprünglich entstanden aus dem Wort Avides. Da ist dann dieses W, ein Digamma, entfallen und das heißt der Unsichtbare.
Ah, okay.
Also Hades ist eine kurz- oder eine veränderte Form für eigentlich unsichtbar.
Aber ich meine, der...
Wahrscheinlich auch, weil er unter der Unterwelt ist und deswegen nicht sichtbar ist und nicht so wie die anderen Götter oben auf der Erde.
Der ist ja eigentlich, der ist eigentlich eh immer unten und braucht dann seine Kappe eigentlich gar nicht.
Ja, dann nicht mehr, genau. Also er hat die wohl gebraucht im Kampf gegen die Titanen, gegen die alten Götter, wo eben Zeus und seine Brüder dann die Herrschaft übernommen haben. Da hat er wohl diese Kappe als gutes Hilfsmittel verwendet, so ähnlich wie Zeus dann eben seine Donnerblitze verwendet hat. Und Hades ist darüber hinaus eben dann noch ein, oder er wird oft so dargestellt als ein furchterregender Gott, der vor dem eigentlich alle Angst haben, den irgendwie alle auch hassen. Aber er ist jetzt nicht unbedingt ein böser Gott, also nicht so wie der Teufel in der christlichen Vorstellung, der den Menschen was Böses will, sondern er verwaltet eigentlich quasi dieses Haus der Unterwelt und er muss halt dafür sorgen, dass die Toten ordentlich da reinkommen und dann eben in die verschiedenen Gebiete des Hades weiterkommen, wo sie hingehören. Aber er ist jetzt nicht unbedingt per se rachsüchtig oder besonders böse. Er hat einfach nur ein schlechtes Los, ist grimmig, wütend, nicht so gut drauf und irgendwie wird er von den Menschen halt auch als nicht so angenehm wahrgenommen.
Aber eigentlich kann er ja nichts dafür. Also ich meine, die Toten, der holt die ja auch nicht. Also oder die bringt nee. Doch, Hermes bringt die, oder?
Genau, der Hermes. Psyche Pompos, der Seelengeleiter, ist eine seiner Aufgaben.
Okay.
Der bringt die unter die Erde und dann gibt es ja noch den Fährmann, den Charon.
Den Charon, genau. Ich habe übrigens in dieser einen Band, wo du mich zum ersten Mal eigentlich, glaube ich, Musik machen gehört hast, da haben wir das Lied Riverman gespielt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ja.
Und das ist ein Cover, ist das eigentlich. Ah, ja. Und ich habe es am Anfang gar nicht verstanden, aber in diesem Riverman geht es eben genau um diesen Fährmann.
Ja, genau. Der ist ja... Ich erinnere mich nicht mehr an den Song, aber... Der ist quasi der, man hat den Toten in der Antike eine Münze unter die Zunge gelegt, ein Obolos für den Fährmann, damit die Toten den bezahlen konnten, damit ihr sie in einem kleinen Schiff eben über diesen Fluss, meistens ist es der Styx,
genau.
Manchmal auch der Acheron, ist aber auch nicht so wichtig, welcher Fluss das ist, und da kommt man eben in die Unterwelt. Und okay. Der muss einen darüber fahren.
Ja, und dann gibt es diesen, wie heißt der nochmal, dieser, ist, manchmal ist es ein Hund, aber es ist so ein Ungeheuer, Kerberos
war das. Jawohl, genau.
Und ich habe es irgendwie auch gelesen, dass der, man denkt, oder man, der wird oft als Hund dargestellt, aber andererseits die Eltern von dem Viech sind irgendwie Schlange und Drachen oder irgendwas.
Ja, der hat ja drei Köpfe und irgendwie dann noch Schlangenschwänze, beziehungsweise hinten auf dem Rücken so Stacheln. Also er ist dann auch gleichzeitig noch so eine Art Drache, aber mit diesen drei Köpfen
wie
halt. War
das? Wie weißt du mal, du kennst dich mit Harry Potter gar nicht aus, oder?
Nee, tatsächlich nicht.
Ja, da gibt es nämlich auch einen dreiköpfigen Hund, der heißt aber Fluffy, heißt er, glaube ich.
Okay.
Also der bewacht da auch so eine Tür und das ist dann sehr...
Ja, ist auf jeden Fall gecovert.
Sehr, ja, genau. Und dann ist das, wird man dann, ach doch, es sind noch, die Furien sind auch noch im Hades, oder?
Ja, das ist vielleicht... Die sind sehr komplex, vielleicht können wir die ein bisschen an den...
Okay, aber im Hades, da lebt ja nicht nur... der Hades und die Seelen, da gibt es auch andere gruselige Wesen. Wird man da gefoltert auch oder wie ist das?
Ja, also zum Teil. Jetzt sind wir schon eigentlich mittendrin im Hades, genau. Da müssen wir erstmal unterscheiden. Also man kommt rein, da ist der Kerberos, dieser dreiköpfige Hund, der ist furchteinflößend, der bewacht es.
Erst ist der Fluss, oder?
Nee, erst der Hund.
Erst der Hund, dann der Fluss.
Und dem muss man in der Regel auch einen Honigkuchen mitbringen, weil der Honigkuchen, dann wird er ganz mild und lässt einen rein. Und das war auch
aber
eine,
man will doch gar nicht rein.
Ja, aber man muss. Genau, das ist sehr widersprüchlich. Also das stimmt schon, wenn ich jetzt keinen Bock hätte zu sterben, dann habe ich keinen Honigkuchen dabei und dann komme ich nicht rein.
Oder hat das mit dem Honigkuchenpferd was zu tun? Was
ist das? Gute Frage, ich glaube nicht.
Okay.
Nee, das ist ein antiker Ritus, dass man bei Totenfeiern Honigkuchen geopfert hat für die Götter.
Okay.
Und dann hat einer quasi auch dem Kerberos gehört. Dann muss man diese Münze da irgendwie unter der Zunge haben. Oder manchmal wurde sie auch auf die Augen gelegt in manchen Quellen. Und dann muss man den Fährmann bezahlen und dann kommt man also in diesen Hades da irgendwie rein. Und ich hab's auch nie ganz geblickt, weil es gibt so viele verschiedene Abteilungen vom Hades.
Da,
also das ist ein sehr unübersichtliches Haus, was der da hat.
Da gibt es auch und mehrere Flüsse irgendwie.
Ja,
da gibt es auch einen flammenden Fluss und das ist irgendwie, aber der Styx, oder wie ist der?
Der Pyrophlegeton.
Okay.
Und dann gibt es noch den Kokytos. Und dann gibt es noch den Fluss Lethe, der ist auch ganz wichtig. Lethe heißt nämlich vergessen. Aus dem wird dann noch getrunken von den Menschen oder von den Toten, die da runterkommen. Es ist ja eigentlich nur noch der Überrest, so ein Schatten, so eine Psyche, sagt man auch im Griechischen. Und eben ohne die Anima, also die Seele, da noch drin.
Das ist, okay, deswegen
interessant. Ist nur noch so eine Art Abbild des Menschen.
Okay, weil das war ja eigentlich so ein bisschen der Trick vom Christentum, glaube ich, dass sich Leib und Seele vereint sind im Himmel und nicht nur irgendwie ein Abbild. Das war scheinbar neu.
Ja, genau, deswegen haben die Christen ja auch nicht mehr die Menschen zum Beispiel verbrannt, weil sie eben gedacht haben, beim jüngsten Gericht steht der Körper wieder auf und deswegen muss der Körper ganz bleiben.
Okay.
Aber jetzt kommt man da also runter, dann trinken die noch aus dem Fluss Lethe, vergessen, also dass sie das meiste aus ihrem Leben eben auch vergessen haben. Und dann ist es eben komisch, es gibt diese Asphodelos-Wiese, auf der irgendwie alle sich so tummeln und so ein bisschen, aber nicht jetzt kein besonders schöne Wiese, also nicht so wie jetzt am Frühlingsbeginn die Leute am...
Nicht
am,
grün, die Wiese?
Nee, wahrscheinlich auch nicht. Die eben dann da Volleyball spielen oder was weiß ich, was sie machen, picknicken, musizieren, sondern eher trist und trostlos da rumhocken. Und dann geht's eben in zwei verschiedene Richtungen. Die einen kommen ins Elysion. Da kommen quasi die guten Menschen hin, könnte man sagen. Und die führen dann tatsächlich so ein schönes Leben. Also das ist dann wirklich so eine Art gutes Leben nach dem Tod. Und die anderen kommen in den Tartaros. Das sind dann so Menschen, die sich versündigt haben, sei es an den Göttern oder die im Leben ganz schwere Verbrechen begangen haben.
Das sind zum auch Beispiel, die Titanen auch, oder?
Sind die da?
Ich meine, die wurden da auch eingesperrt.
Kann sein, ja. Also das ist so die unterste Abteilung vom...
Und wer sucht das aus? Oder wie passiert?
Ja, genau. Also viele bleiben auch einfach auf dieser Asphodelos-Wiese.
Das ist so eine Art Fegefeuer, wo man...
Ja, tatsächlich, genau. Das ist so ein Vorhof, ja.
Okay. Übrigens, das mit dem Elysium, das gibt es auch bei den Römern. Die elysischen
Gefilde.
Gefelder, ja. Kenne ich so. Und ich kenne das aus dem Film Gladiator. Kennst du die Stelle?
Ja. Stimmt.
Da gibt es so eine epische Rede. Da sagt er, und da erklärt er so die Taktik. Und dann sagt er, if you find yourself riding over green fields with the sun on your face, do not be troubled, or you're in Elysium and you're already dead. Und dann lachen sie alle sich tot und dann schlachten sie die Germanen ab. Also da habe ich sofort dran gedacht, or you're in Elysium, also das gibt es bei den Römern auch.
Ja, die haben das ja von den Griechen übernommen,
ja, letztendlich. Genau. Also das ist quasi dann doch so eine Himmel...
Ja, irgendwie gibt es dann doch noch so eine moralische Auswahl für die Guten und für die besonders Bösen. Und der Rest bleibt halt in so einem Zwischending, ja, Fegefeuer könnte man es nennen. Und da gibt es dann, also interessanterweise, drei Richter. Es gibt den Minos, den man so als Herrscher kennt von Kreta. Der wurde dann zum Totenrichter, weil er eben ein besonders guter Herrscher war. Dann gibt es den Radamantis, der kommt irgendwie aus Ägypten, und einen Aiakos. Und diese drei Richter, die bestimmen dann quasi, wo die Seelen hinkommen.
Natürlich sind es drei. Nee, es macht ja auch Sinn, weil zu dritt findet man eine Mehrheit. Aber ich finde es auch immer so witzig. Ich bin immer skeptisch, also wenn man irgendwas, zum Beispiel auch mit diesem Ich, Es und Über-Ich von Freud. Ich finde das immer so, ja, es muss natürlich drei sein, das ist, und dann, ich glaube es immer mal alles.
Ja, ist beim Richterspruch echt gut.
Ja, beim Richterspruch macht es voll Sinn, man könnte auch zu 5 Zeilen dort auch gehen, aber.
Ja. Ja, eine ungerade Zahl braucht man da.
Ja.
Genau.
Okay.
Naja, und also diese Richter, die in den ganz alten Quellen bei Homer werden die auch noch nicht so erwähnt, aber die kommen dann später. Da merkt man auch, dass sich verschiedene Vorstellungen von der Unterwelt miteinander verbinden, weil eigentlich, wenn man da so in der Ilias bei Homer, wo es um den Trojanischen Krieg geht, wenn man dann, oder in der Odyssee später, der Odysseus steigt dann in die Unterwelt hinab und sieht dann seine alten Kampfgefährten von vor Troja wieder, zum Beispiel den Agamemnon oder auch den Achill, und redet auch kurz mit denen, und die werden eigentlich als total erbärmliche Schattengebilde dargestellt, die, okay, die eigentlich ein völlig trostloses Leben haben, die dann nur traurig rumhocken und auch nichts zu tun haben so richtig und nur klagen und jammern. Also das ist eher so ein...
die Hölle.
Ja, nicht unbedingt die Hölle, nicht Qualen, sondern einfach so ein ganz kalter, verlassener, einsamer, trauriger Ort.
So stelle ich mir fast jedes Büro vor, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, so.
Genau.
Okay.
Ja, und diese verschiedenen Zustände im Hades, oder Gebiete im Hades, die gibt es dann eben, und aber
hat immer Angst davor, in Hades zu kommen? Also so, ich meine, das ist ja schon so ein christliches Ding, ah ja, hoffentlich komme ich nicht in die Hölle und so. Oder.
Ja, das ist so eine interessante Frage. Also bei den Griechen, es gab diesen einen Aspekt, dass man eben einfach dann in der Unterwelt ist. Man trinkt ja auch aus diesem Fluss Lethe, vergisst dann das Allermeiste.
Macht ja nichts.
Ja, ist dann auch gut eigentlich. Und vegetiert dann da so vor sich hin. Und das andere, oder eine andere Strömung, die dann aber auch ein bisschen später aufkommt, ist zum Beispiel die der Pythagoreer, oder auch, man sagt dann auch der Orphiker. Also Orpheus ist auch zum Beispiel ein Musiker, der mal in den Hades runterkommt und wieder rauskommt. Und diese pythagoreische Strömung, die ist dann tatsächlich auch, spricht wieder von einer, mehr von einem Zyklus im Leben, also dass man dann auch wiedergeboren wird. Okay. Das wird zum Teil auch bei Platon genannt, dass es so eine Wiedergeburt der Seele gibt oder eine Wiedererinnerung der Seele, dass man sich eben, dass sich Menschen auch an ihr früheres Leben erinnern können. Also es gibt zwei Richtungen nebeneinander. Die eine ist, wie du sagst, eher so linear, wie man sich sein Leben vorstellt, und dann landet man halt irgendwann als Schatten da in der Unterwelt. Und die andere ist so zyklisch. Also dieses Konzept vom Hades ist auch nicht unbedingt
endgültig.
Ja, oder kontingent, weil es halt auch Brüche aufweist.
Also mir fallen jetzt da zwei Sachen ein. Das eine ist natürlich Daoismus und das andere ist aber erstmal noch nordische Mythologie, weil da gibt es ja auch zwei Arten von Leben nach dem Tod. Also die Krieger kommen nach Valhalla, und wer nicht im Krieg gestorben ist, kommt halt in die Welt. Hel heißt die. Da kommt wahrscheinlich auch das Wort Hölle her.
Ja.
Und ich finde es mit dem Valhalla und die Krieger, dass die da hinkommen, das finde ich insofern mega spannend, weil da gibt es scheinbar auch, die Wikinger haben sich teilweise, wenn sie alt wurden, in ihr eigenes Schwert gestürzt, weil sie nach Valhalla wollten und eben nicht in das andere Ding. Und ich finde es mega spannend, diesen Aspekt, weil wir denken ja immer, eine hohe Lebenserwartung ist automatisch gut. Aber scheinbar war es auch bei den Römern so, dass ein Römer lieber gestorben ist, als er noch fit war, als dass er so dahin vegetiert ist. Also für die wäre das nicht denkbar, dass man da irgendwo im Altersheim rumgeschoben wird oder an irgendwelchen Geräten noch hängt. So. Und für die Wikinger wäre das auch der Horror. Und wir in unserer Arroganz, jetzt bin ich fast schon wieder bei Fortschrittskritik, so, und wir in unserer Arroganz denken natürlich, ist doch super, wir werden viel älter und so weiter. Ja, aber wie werden wir alt? Und über das ist so ein Ding, über das denken wir nie nach. Wir denken, wir sind ja so leistungsorientiert, kapitalistisch, okay, wir müssen, wer lebt, man kann ja auch noch, Hauptsache man kann seinen Finger bewegen, um noch was einzukaufen irgendwo. Da kannst du ja noch bestellen was als Rentner, ja. Super. Und überall, alles muss man monetär ausschlachten, aber wir reden ja eigentlich ein bisschen zu wenig über die Qualität des Lebens, und das passt für mich jetzt auch wieder zum Thema Tod allgemein. Ich weiß nicht, du kannst wahrscheinlich noch unendlich viel auch zum Hades direkt so sagen, aber kurz das Intermezzo. Ich frage mich einfach, ob man vielleicht ein bisschen öfters über den Tod reden sollte tatsächlich. So, dass man das Leben auch wieder mehr wertschätzt. Also ich habe auch mal gelesen, es gibt irgendwo ein ganz glückliches Volk irgendwo oder irgend so ein Tal irgendwo in Südamerika, und der Trick ist, dass sie jeden Tag 5 Minuten über den Tod reden. Ja, also okay. Ich finde das schon ein bisschen so. Irgendwie wir, aber
ist das
wir,
da ein Gesetz?
Nee, ich weiß es nicht, das passiert halt irgendwie, das ist eine Tradition. Aber wir klammern das Thema immer total aus, auch vielleicht aus kapitalistischen Gründen, dass wir einfach immer nur kaufen, kaufen, kaufen und das wird irgendwie immer mehr ignoriert. Irgendwie
naja, so. Also Tod hängt ja auch zum Beispiel mit Krankheit oder generell körperlichem Verfall zusammen und bei uns in der Gesellschaft ist ja gerade auch dieses Fitness- und Gesundheitsideal, dass du einen tollen Körper hast und so ganz hoch angesagt und ich sag mal, die auch die medizinische Verwertung des Lebens, die geht ja, wie du gesagt hast, es gibt ja eine große Debatte auch um Sterbehilfe, dass Menschen vielleicht manchmal tatsächlich sogar lieber sterben würden, aber dann durch ärztliche Maßnahmen am Leben gehalten werden. Ich meine, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber unbestritten ist, dass auch Ärzte daran verdienen, wenn ein Patient am Ende noch mal ein Jahr an einer Beatmungsmaschine hängt. Da gebe ich dir schon recht, dass das natürlich ein Aspekt ist, der vielleicht auch durch unsere Gesellschaftsstruktur etwas in den Hintergrund tritt, also generell über den Tod zu reden, weil so vor 200 Jahren, da waren die Familien ja erstens meistens zusammen, also in einem Haus und da hat man eben oft auch noch die älteren Generationen erlebt und auch erlebt, wie die sterben, beziehungsweise man war sowieso aufgrund der höheren Sterblichkeit öfter mit dem Tod konfrontiert. Und heute wird dieses Thema, natürlich sterben die Leute heute auch, aber es wird auch so in der öffentlichen Debatte oder auch in den Gesprächen oft so ausgeklammert. Es ist so ein bisschen ein Tabuthema, habe ich auch das Gefühl.
Ja, vielleicht sterben sie auch einsamer und ich kann mir auch vorstellen, ich habe das Gefühl, dass Sterben ist ein Tabuthema, aber Gebären auch so ein bisschen. Also ich, ich kenne das so manchmal so, dass dann sich eine Frau nach der Geburt erstmal so auch schämt dafür, dass sie jetzt nicht so fit ist. So. Also ich kenne verschiedene Mütter, sag ich mal so, und ich finde das beste Beispiel ist einfach vom Andi eben die Frau, die kommt halt aus Afrika, aus Kamerun und für die ist einfach normal, wie gesagt, in Kamerun hat jedes Kind schon mal eine schwangere Frau gesehen und dass Kinder geboren werden, ist einfach so normal und wenn da ein Kind geboren wird, dann kommt jeder aus dem Dorf an dem Tag selber noch vorbei und nur für eine Minute, weil sie irgendwie Hallo sagen wollen dem neuen Mitglied der Gemeinschaft und hier in Deutschland ist manchmal so, ja, die ersten zwei Wochen, das ist uns alles zu viel und so weiter. Ach nee, und das ist alles voll mit Milch und eklig und so. Und bitte kommt nicht vorbei. Ich will nicht, dass ihr mich in dem Zustand seht. Ich muss ja so stark sein und was weiß ich was. Und das ist.
Ja, oder dass Schwangere auch nicht so unterstützt werden, ne? Also gesellschaftlich. Alleingelassen werden.
Weil du vorhin ja auch gesagt hast, dass Sterben hat auch mit, oder Tod hat mit geboren werden zu tun. Und
auf jeden
deswegen
Fall.
Ist es beides ist irgendwie so ein bisschen. Ja, Tabuthema und ich finde es auch interessant, also was ich am Tod eigentlich super finde, ist, der Tod ist eigentlich ja fair, weil das ist ja genau das, was diese Tech-Milliardäre alle nicht ertragen können. Die denken ja, wie heißt der Peter Thiel und so, diese Typen, die denken ja, sie sind so viel besser, wie wir sind und die können es nicht ertragen, dass sie eines Tages sterben werden und deswegen wollen sie sich einfrieren lassen oder so ein Quatsch oder was weiß ich, was die alles machen. Und das Komische ist auch, da gibt es auch die Geschichte übrigens beim Gilgamesch-Epos, der sucht nämlich nach Unsterblichkeit und dann sagt zu ihm irgendwann ein Typ, hä, schau mal dein jämmerliches Leben an, du bist unglücklich und erschöpft, warum willst du dein Leben verlängern, macht gar keinen Sinn. und ist das so?
Also, ja, das ist ein guter Aspekt, genau.
Und ich finde das echt so, weil du jammerst den ganzen Tag, aber hast Angst vor dem Tod, hä?
Ja.
Also jetzt entspann dich mal einfach und gut ist. Also,
ja, dazu passt ja auch, dass wenn man die Idee von einem besseren Leben hat, was ja eigentlich einer Utopie entspricht, da sagt ja schon Adorno, es gibt keine Utopie ohne die Idee der Abschaffung des Todes.
Ach, spannend. Aber, ja, okay.
Ja. Dass man den Tod erstmal überwindet und dann die Utopie zu haben.
Okay.
Aber natürlich braucht es auch eine Utopie, würde ich sagen, für ein gutes Leben hier, sodass man den Tod dann auch irgendwann akzeptieren kann. Aber das ist ja sehr interessant, sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche, weil weißt du, wie groß die Statistik ist oder die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht sterben?
Hey, warte mal, die ist da oder was?
Also ich habe es nochmal nachgeschaut. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Und zwar als Historiker. Also, wenn man davon ausgeht, dass, ich muss jetzt ein paar Zahlen nennen, sorry dafür. Ich bringe eine Statistik. Also, wenn man davon ausgeht, dass der Homo sapiens, sagen wir mal, vor 200.000 1000 Jahren bis vor 50.000 Jahren ungefähr so auf diesem Planeten Erde da war. Und dass wir auch wirklich von einem Menschen sprechen können.
Ey, wir wissen doch, der ist doch immer noch da. Oder sind wir jetzt Homo sapiens sapiens? Oder?
Ja, ja, der Homo sapiens sapiens, genau. Okay. Also wir, die Menschen.
Ja.
Und wenn man das so durchrechnet, früher waren die Menschen ja in sehr kleinen Gruppen unterwegs. Und die seriösen Forschungen gehen davon aus, dass insgesamt bis jetzt, einschließlich der jetzt 8 bis 9 Milliarden lebenden Menschen, 120 Millionen.
Ah, okay.
100, Milliarden. Milliarden. 120 okay. Milliarden Menschen gelebt haben.
Okay.
Wenn jetzt davon 8 bis 9 Milliarden noch leben, dann ist ja rein statistisch. Ist ja
prozentual viel.
Prozentual ist deine Wahrscheinlichkeit so bei 6,5 oder 7%, ganz grob,
okay.
Dass wir nicht sterben, weil 7% der Menschen leben ja noch.
Ach so, ich verstehe. Das ist so wie das. Das ist, wir wissen nicht, ob alle Menschen sterben, solange noch einer lebt.
Ja, genau.
So exakt. Ist das so ein bisschen. Gibt es von Aristoteles gibt es doch auch so Logik, so oder so, ist es Aristoteles, der sagt, dass Menschen sind sterblich, Platon ist ein Mensch, also ist Platon sterblich oder
genau,
so ähnlich.
Genau.
Aber wissen wir ja nicht, weil ja noch einer lebt, okay.
Genau.
Okay.
Naja, aber da ist ja diese medizinischen Forschungen der Lebensverlängerung, also es gehen ja auch Forscher davon aus, dass wir 200 Jahre alt werden können, schon jetzt, mit den jetzigen Errungenschaften. Okay, ist immer die Frage, auch, will man das?
Es gibt auch, irgendjemand mal gesagt, dass der unsterbliche Mensch lebt schon, also es ist schon jemand auf der Welt, der mal unsterblich sein wird. Ich glaube es ja alles nicht. Ich
finde ja alles noch Science Fiction, ob
ja,
dann irgendwann das Gehirn, was heißt
auf einer Fischplatte abspeichern
genau.
kannst oder so ein Quatsch.
Wie in Futurama, die Köpfe.
Okay. Das gibt es auch von so einem Philosoph, Hilary Putnam gibt es das schon so ein Beispiel. Sonst sind wir ein Hirn im Tank und so weiter. Aber egal, ich wollte jetzt nur sagen, dass mit diesem Unsterblich. Kennst du den Film, wer früher stirbt, ist länger tot?
Ja.
Ich finde den Titel ja überragend und das ist eigentlich auch witzig, weil. Das stimmt ja irgendwie schon, aber andererseits ist ja auch so, man könnte einfach reden, okay, entweder existiert man oder man existiert nicht. Weil man ist zwar länger tot, aber man war dafür, wer später stirbt, war dafür länger ungeboren.
So. Genau, das ist ja auch ein interessanter Aspekt. Also man hat Angst zu sterben, weil man danach alles verpasst sozusagen.
Ja, genau.
Aber vor seiner Geburt macht man sich überhaupt keine Gedanken, weil ich habe ja davor auch schon ewig viel verpasst, bevor ich
man war davor ja eigentlich auch tot.
Ja.
Eigentlich.
Genau.
Nur, dass man halt, okay, dann gibt es noch Knochenreste und so weiter. Und dem Film gibt es aber, was da Gutes vorkommt, da erklärt dann irgendwann mal der Opa seinem Enkel, das ist auch gut, dass man stirbt, jetzt stell dir doch mal vor, hier auf der Hütte, wenn der Schorsch und der Sepp und der da und der da und der da und wenn die alle noch leben würden und dann siehst du das so reingeschnitten, dann ist auf einmal die Hütte komplett voll. Also das, und eigentlich so ein...
Stimmt, ich erinnere mich an die Szene und das ist auch mein Gedanke immer, wenn ich an diese ganzen Vorstellungen vom Hades oder von der Hölle denke, wo zur Hölle sollen die ganzen Leute eigentlich hin?
Ah, da gibt's von...
Da gibt's ist was, doch alles überfüllt.
Da gibt's so ein ganz absurdes, das muss ich nochmal nachschauen, da gibt's von Niels Bohr, gibt's so eine Rechnung, der sagt, der beweist physikalisch, dass es in der Hölle
zu eiskalt
ist. Nee, eiskalt ist. So. Ich weiß das nicht mehr, wie es geht, aber es ist völlig durchknallt und die thermodynamisch berechnet er das, dass es einfach so sein muss, dass es da eigentlich gut. Minusgrade haben muss.
Sehr
das
gut.
Schaue ich nach zum nächsten Mal.
Sehr gut.
Genau, jetzt muss ich aber noch eins auch immer noch sagen.
Aber ich will da noch einwenden.
Okay.
Wenn man jetzt diese lebensverlängernden Maßnahmen auf die Spitze treiben würde und wir alle unsterblich wären, dann wäre ja auch die Frage, wohin mit uns allen hier?
Ja, und vor allem, ich finde es auch komisch von der ganzen vom Material. Also weißt du, weil die Biomasse Mensch würde immer mehr zunehmen. Also weißt du, wie viel die Summe aller Menschen wiegt in Kilogramm?
Also aber auf jeden Fall die Biomasse aller Ameisen und Insekten oder nur Insekten auf diesem Planeten übersteigt die Biomasse der Menschen bei weitem.
Ja, genau, Ameisen, ich glaube schon allein. Aber jetzt stell dir mal vor, es würde immer mehr werden, da müsste ja irgendwas weniger werden, weil Masseerhaltung, da müsste irgendwas weniger Wasser geben wahrscheinlich, weil uns das bestehen ja hauptsächlich aus Wasser. Dann
Gut, die Arktis schmilzt ja eh.
Ja, aber die Ozeane würden ja, aber genau, deswegen steigt erstmals mehr, aber wenn Menschen unendlich alt werden würden, dann würde der Meeresspiegel wieder sinken eigentlich. Weil wir bestehen ja zu 70% aus Wasser, das muss ja irgendwo herkommen eigentlich so.
Okay. Ja, deswegen müssen wir ja, weil du diese Tech-Milliardäre schon angesprochen hast, zum Mars und weiter darüber hinaus. Söder ist jetzt ja auch mit dabei, ne?
Ja, schon
die Bayerische Raumfahrtsbehörde, die gibt es ja auch schon länger.
Ja. Ich wollte jetzt aber auch noch eins sagen, und zwar, weil du ja schon leider es geschafft hast, Adorno zu erwähnen, bevor ich Daoismus erwähnt habe. Nee, aber tatsächlich...
Nee, du hast ihn schon erwähnt.
Ja, okay, aber noch nichts Konkretes zu eigentlich gesagt. Und zwar ist es jetzt so, dass im Buddhismus gibt es immer so ein Wiedergeboren werden und man will aber dann letzten Endes halt doch auch in, wie heißt es, ich bin bescheuert, Nirvana. Das Nirvana ist so das letzte Ziel. Und der Daoismus ist so ein bisschen so ähnlich, nur ohne dieses letzte Ziel. Und im Daoismus ist eher so, man hat immer ein, wir träumen, es ist alles eine Art Traum und wir können immer nur den nächsten Traum erwachen, aber es gibt keinen letzten Traum. Und das veranschaulicht zum Beispiel die Geschichte, ich weiß nicht, ob du die kennst, vom Schmetterlingstraum von Chuang Tzu. Das geht so, dass Chuang Tzu, der träumt, er sei ein Schmetterling und dann wacht er eben auf und danach sagt er, ich habe soeben geträumt, ich sei ein Schmetterling, aber jetzt bin ich mir nicht sicher, ob gerade ein Schmetterling träumt, er sei Chuang Tzu. Und das ist eben der Wandel der Dinge. Und das beschreibt es so ein bisschen so, dass, okay, ich wach da auf, dann wach ich da auf und man weiß nie so recht so. Und das ist so ein bisschen die daoistische Philosophie auch vom Tod.
Ja, es wäre auch so eine Art Seelenwanderung.
Ja, aber es ist halt nie...
Dass das Bewusstsein oder die Seele in einen anderen Körper übergeht.
Ja, oder was heißt Körper? Es kann auch in einen Stein übergehen. Das ist ja, glaube ich, beim Buddhismus auch so. Gut, aber hast du jetzt noch was zum Hades? Weil ich glaube, wir wollten auch noch auf jeden Fall noch mit den Jahreszeiten wieder zurückkommen. So haben wir angefangen, so können wir auch...
Ja, genau, zu denen müssen wir unbedingt zurückkommen.
Hast du noch was sonst? Nee, genau, weil ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass keine Göttin wollte ihm folgen. Und dann hat er es halt einfach selber Hand angelegt. Übrigens, was wir auch noch vergessen haben, er wird auch dargestellt auf einem Streitwagen mit 4 schwarzen Rössern.
Ja.
Das ist auch immer wichtig. Und da erzähl du am besten die Geschichte von der Entführung der Persephone, heißt sie, oder?
Ja, genau. Persephone, bei den Römern dann zu Proserpina.
Nie gehört.
Latinisiert. Ihre Mutter ist die Demeter.
Eine Schwester von Hades.
Und Zeus, genau. Bei den Römern heißt die Ceres. Wer schon mal im Biomarkt eingekauft hat, der kennt Demeter-Produkte. Ceres, da kommen die Cerealien her, also das hat immer mit Fruchtbarkeit zu tun.
Ach, crazy.
Die Demeter ist die Göttin der Fruchtbarkeit, der Saat, beziehungsweise eben der Ernte dann auch und überhaupt der Früchte, die für die Menschen dann essbar sind. Der Ernährung, könnte man auch sagen. Ja, die Geschichte ist schnell erzählt. Sie hatte eine Tochter, diese Persephone, und die war besonders hübsch. Und Hades hat dann irgendwann beschlossen, dass er die gerne hätte. Ähnlich wie sein Bruder Zeus, der sich ja auch ab und zu mal Göttinnen, Nymphen, wie auch immer, nimmt. Auch menschliche Wesen. Und das Ganze soll auf Sizilien passiert sein, nahe der Stadt Henna. In der Mitte von Sizilien, ja.
Henna. Enna heute?
Die heißt heute Enna, genau. Das Haar ist weggefallen.
Ja, da
die
gibt es heute auch noch. Zug vorbeigefahren, sieht man schön rechts oben auf dem...
Ja, die ist auf dem Berg, so Berg oben, ja. Mittendran, also nicht am Meer. Ja. Und Sizilien auch deswegen, weil Sizilien ja in der Antike auch als Kornkammer für Rom gedient hat. Also ein sehr fruchtbares Land, ist auch heute noch ganz viel Gemüse dort angebaut wird. Und deswegen schon immer der Demeter und diesen Fruchtbarkeitsgottheiten heilig war. Und auf jeden Fall Hades... es gibt dann die Version, dass er die Persephone anlockt durch eine besonders schöne Blume. Sie ist da gerade am Blumenpflücken. Und dann öffnet sich die Erde und er kommt auf seiner Quadriga, diesen von vier Pferden gezogenen schwarzen Wagen aus der Erde und entführt sie mit in sein Totenreich und macht sie quasi zu seiner Gattin. Das Problem ist, dass die Persephone von einem Granatapfel ist. Der Granatapfel war in der Antike auch das Symbol des Todes, wahrscheinlich weil die Früchte ja drinnen sind und außen eine harte Schale ist und es quasi so umgedreht ist wie das Leben, also dass eigentlich außen das Fruchtfleisch ist und dann innen der Kern.
Okay.
Auf jeden Fall war es das Symbol des Todes und sie konnte dann da eben nicht mehr einfach raus aus dem Hades, war dann quasi da gefangen.
Ja, aber eigentlich davor ist doch noch so, es geht doch darum, dass das Problem ist, dass ihre Mutter sucht sie ja dann.
Genau.
Die Demeter wird manchmal auch mit Fackel, glaube ich, dargestellt. Ist auch so ein Symbol. Ja, sie mit der Fackel sucht sie ihre Tochter verzweifelt. Und dann geht es so weiter, dass sie dann irgendwann in ihrer Verzweiflung lässt sie dann alles verdorren. Die ganze Natur erstickt und alles wird, es wird quasi Winter. Und daraufhin greift dann...
Ja, also die Früchte wachsen nicht mehr, der Sommer kommt quasi nicht mehr, es gibt keine Ernte mehr und die Menschen leiden an Hunger.
Und dann greift Zeus ein und ja. Ich glaube, dann dadurch wird das Problem, Zeus sagt dann, hey, das kann so nicht weitergehen und sagt dann, die muss da wieder raus und dann kommt das mit dem Granatapfel, dass er sagt, ja, geht aber halt nicht, weil die darf nur dann raus, wenn sie unten nichts gegessen hat.
Ja, und dann gibt es eben diesen, sagen wir mal, Richter... Entschluss von Zeus auch herbeigeführt, der dann eben einen Kompromiss macht, nämlich dass die Persephone einen Teil des Jahres unten ist im Hades und einen Teil des Jahres oben bei ihrer Mutter Demeter.
Und das erklärt, wann Frühling oder wann Winter ist und wann der Rest des Jahres ist. Immer wenn sie unten ist, ist Demeter beleidigt und
traurig
und böse vielleicht auch. Also ich finde ja auch Demeter so ein bisschen zickig, kommt ihr auch rüber, ja komm, meine Tochter ist weg, lasse ich alle Menschen verhungern. Super Geschichte. Und
wenn ja, dann, sie muss schon sehr verzweifelt sein, dass er alles andere vergisst.
Ja, und dann kommt die halt raus und dann gehen die Menschen auf den Vasen, wenn sie rauskommt und machen Frühlingsfest
quasi. Genau, genau.
Und übrigens genau diese Geschichte, das habe ich habe es nochmal eins nachgeschaut, also mir ist gleich, mich hat es tatsächlich direkt schon erinnert, dass die Geschichte gibt schon woanders. Und die andere, die ursprüngliche Geschichte ist aber älter. Inannas Gang in die Unterwelt.
Wer ist Nanna?
Inanna. Genau, aha. Über die müssen wir irgendwann auch mal reden, weil das ist nämlich eine sehr, sehr wichtige Fruchtbarkeitsgöttin in Babylon, Mesopotamien so gewesen. Da gibt es auch, die wird von vielen Kulturen dort angebetet, diese Inanna. Und es gilt ja einerseits der Gilgamesch-Epos als das älteste Schriftstück der Menschheitsgeschichte. So. Mhm. Mhm. Aber Inannas Gang in die Unterwelt gilt als wahrscheinlich der älteste sicher bezeugte Mythos, den es überhaupt gibt. Und zwar, das wird schon erwähnt im 4. Jahrtausend vor Christus. Also vor 6000 Jahren gab es schon Hinweise über diese Geschichte, Inannas Gang in die Unterwelt. Und die Geschichte ist sehr, sehr ähnlich so. Also geht also die Göttin selber in die Unterwelt und die kommt dann raus und dann am Ende und dann schickt sie ihren Mann rein, weil die Unterwelt sagt, das geht so nicht, wir brauchen eine andere Seele. Und dann schickt sie ihren Mann, weil er sie nicht getrauert hat um sie, ist es so oft, dann muss er in die Unterwelt und dann vermisst sie ihn doch und dann ist halt Winter, während er und dann...
Ah, okay.
Und das ist auch die Geschichte von diesen Jahreszeiten, gibt es halt da schon. Und ich fand es halt interessant, weil die Unterwelt gibt es da schon, die Ägypter haben die Unterwelt und irgendwie hat man schon das Gefühl, so, das macht auch geografisch, finde ich, das macht so ein bisschen Sinn, wenn man es so sieht, Mesopotamien ist ja so heutiger Irak eigentlich, so diese Gegend. Und dann war das da 4000 vor Christus, dann die Ägypter waren auch eigentlich schon vor, die waren auch schon so 3000 vor Christus, ich weiß nicht ganz genau, von wann die Mythen sind. Da gab es auch schon die Unterwelt und dann kam es zu den Griechen und das macht das... Also die Griechen haben sich das nicht ausgedacht, behaupte ich jetzt mal frech.
Nö, da würde ich dir sofort zustimmen, klar. Das macht ja auch Sinn. Das ist ja auch mit den Jahreszeiten dann irgendwie logisch. So der Teil des Jahres, wo die Sonne oben ist, wo alles wächst, da geht es den Menschen halt gut. Und im Winter, ich würde auch mal behaupten, früher, als es eben noch nicht elektrisches Licht, Heizungen und so weiter gab, durch die Kälte im Winter und die Dunkelheit sind wahrscheinlich mehr Menschen gestorben.
Ach so, ja.
Könnte ich mir auch vorstellen, dass das einfach eine Zeit war, die durchaus mit Krankheit, mit Trauer, mit Tod verbunden war. Das macht ja auch rein psychologisch irgendwie Sinn, dass das die Kulturen so wahrnehmen, die Menschen generell.
Genau, mir ist gerade nochmal irgendwas eingefallen mit dem...
Also was ich noch interessant finde jetzt gerade beim Hades, wenn wir dann später nochmal die verschiedenen Götter vorgestellt haben und auch ein bisschen gucken, wie die interagieren, ist ja eigentlich, dass der Hades, der hat so wie seine Brüder auch, der Poseidon hat das Meer, Zeus den Himmel und Hades die Unterwelt, aber außer diesem Raub der Persephone interagiert er eigentlich gar nicht mit den anderen Göttern, sondern der ist immer da unten und hat halt sein eigenes Reich, das er so beherrscht, da gibt es auch ganz klare Regeln, also er ist da auch unerbittlich, es gibt nur ganz wenige Menschen, wie zum Beispiel, oder sagen wir mal lieber Heroen wie den Herkules den Orpheus, die es schaffen, in die Unterwelt zu kommen und dann wieder hochzukommen. Aber das sind nur ganz, ganz wenige, weil jeder Mensch, der in das Haus des Hades kommt, der muss dann auch da bleiben. Also das ist dieses unerbittliche Gesetz des Todes. Und damit ist der Hades ja irgendwie von der restlichen Welt so krass abgeschnitten.
Ja, aber der ist das nicht so, du hast gerade gesagt, Herkules kommt auch mal runter.
Ja, der muss ja den Kerberos.
Genau, und dann wird aber entführen. Hades verwundet und geht dann auch auf den Olymp und lässt sich da heilen von irgendjemandem.
Ja, da ist er dann mal oben und auf dem Rückweg davon raubt er angeblich auch die Persephone.
Ah, also ist Herkules schuld. Ich finde es gut, dass wir jetzt mal so einen Mann als Opfer haben, als Schuldigen. Ja. Nicht die Pandora, sondern Herkules.
Ja.
Ist gut.
Ich meine, wenn wir da schon sind, dann könnten wir auch noch in dem Zug nennen, wir hatten ja über den Tartarus gesprochen, wir machen es ganz kurz,
ja.
Wo die ganz üblen Verbrecher reinkommen, die dann die, heute im Christentum würde man sagen, Höllenqualen leiden. Da gibt es einen Tantalus, nach dem sind die Tantalusqualen benannt. Und der hat ja die Götter herausgefordert, indem er seinen Sohn getötet hat, zerstückelt hat, gekocht hat und dann den Göttern zum Essen vorgelegt hat.
Und dann wollte
er noch. Muss man erstmal auf die Idee kommen.
Ja, aber dann wollte er noch was klauen.
Und dann haben nämlich alle Götter das sofort erkannt, weil die sich nicht haben täuschen lassen, außer Demeter, weil die war zu dem Zeitpunkt so verwirrt und so in Trauer, dass sie, also auf der Suche nach ihrer Tochter Persephone, dass sie tatsächlich ein Stück gegessen hat. Und als der Sohn vom Tantalus dann wieder, der wurde dann wiederbelebt durch die Götter, aber dann hat ihm ein Stück von der Schulter gefehlt. Und das wurde dann durch Elfenbein ersetzt. Und das ist genau der Teil, den die Demeter gegessen hat, weil sie so verpeilt war, weil sie gerade eben ihre Tochter
Persephone. Kann ja froh sein, dass es nur Schulter war. Also, genau. Okay. Ja, krass. Ja, ich glaube, aber jetzt, oder, ach so, zum Hades, ich wollte noch sagen, dass ich finde, obwohl er nicht im Olymp ist, würde ich trotzdem ihn eventuell nominieren für unsere 11.
Ja, auf jeden
der
Götter, Fall.
Der wird schon irgendwo, wo müssen wir noch sehen, wenn wir alle beschlossen haben. Ich habe schon ein paar Ideen, wo er hinkommen könnte, aber der kann schon auch vielleicht nachnominiert oder.
Ja, ja. Also die Fußballmannschaft der Götter, die kommt ja noch. Da müssen wir auch noch die offene Frage klären, ob Zeus Spielmacher oder Trainer ist.
Also ich bin mir schon ziemlich sicher, dass er eher nicht Trainer ist, weil der ist zu mächtig, der muss auf den Platz. Ob er dann Spielmacher ist oder auf der 6 spielt oder auf der 8, das können wir dann noch besprechen. Aber Trainer ist finde ich nicht gut.
Vereinspräsident.
Ja, von dir aus. Okay, haben wir noch was? Also über Tod werden wir immer wieder reden und über ein Hades indirekt sicher auch.
Was ich noch einen ganz witzigen Aspekt fand, du hast es vorher genannt, die nordische Göttin Hel, wo ja auch die Hölle rein sprachlich herkommt, da kommt ja auch das Wort verhehlen anscheinend her im Germanischen, was ja auch so viel heißt wie etwas unsichtbar machen.
Und das also, ist ja auch die Unsichtbarkeitskappe wieder von...
Genau, weil Hades heißt ja eigentlich der Unsichtbare.
Das muss man auch mal noch recherchieren, ob die nordischen Götter, ob das irgendwie, ob die von den Griechischen was wussten, weil es ist schon vieles sehr anders und da kann ich mir fast vorstellen, dass das sich auch unabhängig entwickelt hat, aber
ja, wenn man die, also es gibt ja diese indogermanischen Kulturen und auch Sprachen und da, die kommen eben so aus dem, sagen wir mal, näheren Nahen Osten, also heutiger Iran, Pakistan, Indien eben auch, haben die so ihren Ursprung. Das kann man an den Sprachen ganz gut nachvollziehen. Aber da sind natürlich auch kulturelle Güter verbreitet worden. Und ich glaube schon, dass die insgesamt einen gemeinsamen Ursprung hatten.
Okay.
Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass die skandinavischen oder nordischen, germanischen Götter direkt von den Griechen beeinflusst wurden, aber dass die ein paar Jahrhunderte oder Jahrtausende zuvor einen ähnlichen Ursprung hatten.
Okay.
Aber das können wir dann auch nochmal wann anders genauer unter die Lupe nehmen.
Alles klar, dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt heute irgendwas mit Granatapfel essen oder ob wir heute eher was kochen, was ich denke, ich tippe auf irgendwas, was italienisch ist.
Nein, wir müssen aber ein Gemüse entkernen.
Wir müssen ein Gemüse
nämlich
entkernen.
Gurken. Es gibt heute tatsächlich
gefüllte Gurke.
Schmorgurken.
Schmorgurke.
Okay. Passend zum Frühling.
Okay.
Nee, wir genießen jetzt noch ein bisschen die Sonne auf dem Balkon.
Alles klar.
Und genau.
Dann schmoren wir Gurken.
Sind froh, dass der Winter vorbei ist.
Das sind wir. Alles klar.